Hier ist KBS World Radio aus Seoul, der Hauptstadt der Republik Korea. Sie hören ein einstündiges Programm in deutscher Sprache. Herzlich willkommen zur Dienstagsausgabe des deutschen Programms von KBS World Radio. In den ersten 10 Minuten hören Sie die Nachrichten. Anschließend berichtet Lee Seon-un kreuz und quer durch Korea, unter anderem über die koreanische Blindenschrift und ihre Entstehung. Sie hören außerdem Asien kompakt und den Koreanischkurs. Zum Schluss bringen wir Literatur zum Hören. Gute Unterhaltung und nun die Nachrichten. Verteidigungsminister Südkoreas und der USA vereinbaren engere Zusammenarbeit. Öltanker koreanischer Reederei passiert Straße von Hormuz. Koreanischer Aktienmarkt wird sechstgrößte Börse der Welt nach Marktkapitalisierung. Verteidigungsminister An Kyu-baek und sein US-Amtskollege Pete Hegseth sind am Montag im Pentagon zu Gesprächen zusammengekommen. Laut einer später vom Verteidigungsministerium in Seoul verteilten gemeinsamen Pressemitteilung einigten sich beide Seiten darauf, ihre enge Kommunikation fortzusetzen und die Zusammenarbeit in Bereichen zu fördern, in denen gemeinsame Sicherheitsinteressen berührt sind. Nach weiteren Angaben sprachen beide Minister über die Sicherheitslage auf der koreanischen Halbinsel. Sie hätten die wichtige Rolle des integrierten Verteidigungsdialogs zwischen Korea und den USA bekräftigt, um die Zusammenarbeit des Bündnisses und die nationalen Interessen beider Länder zu stärken. Hegseth habe die Bedeutung der Modernisierung der Allianz hervorgehoben. Er habe sich für einen sowohl realistischen als auch pragmatischen Ansatz ausgesprochen. Auf diese Weise sollten Bedrohungen abgeschreckt und die gemeinsame Verteidigungsbereitschaft erhöht werden, hieß es. An erläuterte laut der Mitteilung die jüngsten Bemühungen um höhere Verteidigungsausgaben zur Sicherung wichtiger Fähigkeiten für die Verteidigung und für eine Führungsrolle bei der Verteidigung der koreanischen Halbinsel. Ein Öltanker einer südkoreanischen Reederei hat laut Berichten jüngst die vom Iran blockierte Straße von Hormuz sicher passiert. Die Nachrichtenagentur Reuters berichtet am Montag, es sei bestätigt worden, dass 3 Supertanker kürzlich die Straße von Hormuz erfolgreich verlassen hätten. Die Schiffe hätten dabei ihre Ortungsgeräte ausgeschaltet. Dazu zähle der Supertanker Basra Energy der Reederei Sinokor Merchant Marine. Die Basra Energy hat am 1. Mai 2 Millionen Barrel Rohöl am Ölterminal Zirku des staatlichen Ölkonzerns ADNOC der Vereinigten Arabischen Emirate geladen. Das Schiff passierte laut Daten am 6. Mai die Straße von Hormuz. Branchenbeobachter gehen davon aus, dass Öltanker der Reederei Sinokor zwar aufgrund des Irankriegs im Persischen Golf festsaßen, jedoch massive Gewinne erwirtschafteten, indem sie als Offshore-Lagerstätten für Rohöl aus Golfstaaten fungierten, deren Exportrouten blockiert sind. Südkorea wird an einem Verteidigungsministertreffen teilnehmen, das Großbritannien und Frankreich für die Ermöglichung von Durchfahrten der Straße von Hormuz am Dienstag ausrichten. Das Verteidigungsministerium in Seoul teilte mit, dass Woo Kyung-sok, Generaldirektor für politische Planung, dem virtuellen Treffen zur multinationalen Militärmission in der Meerenge beiwohnen werde. Er soll als Stellvertreter des Leiters des Büros für nationale Verteidigungspolitik Kim Hong-chol teilnehmen, der zurzeit Verteidigungsminister An Kyu-baek auf dessen USA-Reise begleitet. Großbritannien und Frankreich haben Diskussionen über die Bildung multinationaler Streitkräfte geleitet, die sich nach dem Ende des Kriegs im Nahen Osten für die Öffnung der Straße von Hormuz einsetzen sollen. Südkoreas Position bei dem Treffen ist auch deshalb von großem Interesse, weil mittlerweile die Ursache des Feuers auf einem südkoreanischen Frachtschiff in der Meerenge in der Vorwoche feststeht. Die Untersuchung durch ein Team der südkoreanischen Regierung hatte ergeben, dass der Brand durch einen Angriff von außen verursacht worden war. Der südkoreanische Aktienmarkt ist nach Marktkapitalisierung zur sechstgrößten Börse der Welt aufgestiegen. Laut Daten von Bloomberg beläuft sich die Marktkapitalisierung des Leitindex Kospi mit Stand des 11. Mai auf etwa 4,22 Billionen Dollar und die des Technologieindex Kosdaq auf 448,3 Milliarden Dollar. Zusammen sind es 4,66 Billionen Dollar. Damit überholte die südkoreanische Börse den Aktienmarkt Taiwans und rückte auf Platz 6 vor. Zuvor hatte sie am 27. April die britische Börse und am 7. Mai den kanadischen Aktienmarkt überholt. Das Ergebnis wird auf den Anstieg des Kospi von 86% in diesem Jahr zurückgeführt, der dem raschen Anstieg der Aktienkurse von Samsung Electronics und SK Hynix aufgrund des Halbleiter-Superzyklus zu verdanken ist. Südkorea stimmt sich mit der Ukraine ab, um den Zeitplan für einen Besuch des ukrainischen Außenministers in Südkorea festzulegen. Ein Beamter des Außenministeriums sagte am Dienstag, dass beide Seiten über die Angelegenheit sprechen würden. Laut Berichten sprechen sie über einen Besuch im Juni. Bei dem Südkorea-Besuch des ukrainischen Außenministers werden beide Seiten voraussichtlich auch die Rückführung nordkoreanischer Kriegsgefangener besprechen. Zwei nordkoreanische Soldaten, die im Kampf in der russischen Region Kursk von ukrainischen Truppen gefangen genommen worden waren, hatten in einem Brief an eine Gruppe nordkoreanischer Flüchtlinge ihren Wunsch geäußert, nach Südkorea kommen zu können. Die südkoreanische Regierung vertritt die Position, dass die nordkoreanischen Kriegsgefangenen gemäß der Verfassung als südkoreanische Staatsbürger betrachtet werden. Sie werde ihnen den notwendigen Schutz und die notwendige Unterstützung gemäß den geltenden Gesetzen und Bestimmungen sowie dem Grundsatz gewähren, alle nordkoreanischen Kriegsgefangenen auf ihre Bitte hin aufzunehmen. Der südkoreanische Fußballverband KFA hat einen Antrag auf Genehmigung eines Besuchs eines nordkoreanischen Frauenfußballteams gestellt. Nach Angaben des Vereinigungsministeriums am Montag reichte der Fußballverband den Antrag am Sonntag über das Online-Portal für den innerkoreanischen Austausch und die Zusammenarbeit des Ministeriums ein. Gemäß dem Gesetz über den innerkoreanischen Austausch und die Zusammenarbeit benötigen nordkoreanische Staatsangehörige eine Genehmigung der südkoreanischen Regierung für die Einreise nach Südkorea. Ein Antrag hierfür muss mindestens 7 Tage vor dem Besuchstermin eingereicht werden. Der in Pyongyang ansässige Naegohyang Women's FC wird nach Südkorea kommen, um im Halbfinale der Champions League der Frauen der Asiatischen Fußballkonföderation AFC am 20. Mai in Suwon gegen den Suwon FC Women anzutreten. Es wird der erste Besuch nordkoreanischer Sportler für einen Wettbewerb in Südkorea seit fast 7,5 Jahren sein. Die 79. internationalen Filmfestspiele von Cannes werden am Dienstag eröffnet. Bei der diesjährigen Ausgabe werden mehrere Filme aus Südkorea gezeigt, nachdem letztes Jahr kein einziger koreanischer Spielfilm eingeladen worden war. Der Science-Fiction-Thriller Hope von Regisseur Na Hong-jin wurde als erster koreanischer Film seit 4 Jahren in die Wettbewerbssektion eingeladen. Der Film handelt davon, dass in einem Hafendorf in der demilitarisierten Zone ein unbekanntes Wesen auftaucht. Für seine Produktion wurde eine Rekordsumme von über 70 Milliarden Won oder 47 Millionen Dollar eingesetzt. Jennie, Mitglied der K-Pop-Gruppe Blackpink, hat den Einzug in die Top 10 der US-Single-Charts Billboard Hot 100 geschafft. Billboard gab am Montag in seiner Vorschau der neuesten Charts bekannt, dass Dracula von Tame Impala mit Jennie einen Sprung von Rang 18 in der Vorwoche auf Rang 10 gemacht habe. Dracula wurde ursprünglich als Solosong von Tame Impala aus Australien im vergangenen Oktober veröffentlicht. Nach der Veröffentlichung einer Remix-Version mit Jennie im Februar erregte der Song auf Kurzformplattformen große Aufmerksamkeit. Der Song verzeichnet in der betreffenden Woche 12,1 Millionen Streams, damit 5% mehr als in der Vorwoche. Die Zahl der Radioeinsätze stieg um 20% auf 23,1 Millionen. Jennie wurde das zweite Mitglied von Blackpink, das es als Solosängerin in die Top 10 der Billboard Hot 100 geschafft hat. Zuvor gelang dies Rosé mit Aparte, das sie mit Bruno Mars gesungen hatte. Das Lied erreichte schließlich den 3. Platz. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul, gesprochen von Sebastian Ratzer.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Kreuz und Quer durch Korea. Am Mikrofon ist Isuyan. Heute wollen wir über folgende Themen berichten. Südkorea tritt bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Nord- und Mittelamerika, die am 11. Juni beginnt, in den ersten beiden Vorrundenspielen ausgerechnet in der mexikanischen Hochlandstadt Guadalajara an. Die Gewöhnung an die dünne Luft auf 1571 Metern wird damit zu einer der wichtigsten Aufgaben vor dem Turnier. Mehr dazu im ersten Teil. Im zweiten Teil würde die Dienstagsrubrik Asien kompakter. Die koreanische Schrift Hangul feiert in diesem Jahr ein besonderes Jubiläum. Vor 100 Jahren wurde Hunmengjeongeum verkündet, die koreanische Punktschrift für Blinde. Eine Sonderausstellung in Jeju stellt sie gemeinsam mit dem von König Sejong geschaffenen Hangul vor. Näheres dazu erfahren Sie im dritten Teil. Nach etwas Musik geht es gleich weiter. Viel Spaß mit dem Lied Starry Night, gesungen von Anyong Bada. Am 11. Juni beginnt die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in Nord- und Mittelamerika. Die südkoreanische Fußballnationalmannschaft steht bei der anstehenden WM vor einer besonderen Herausforderung. Ihre ersten beiden Vorrundenspiele finden in großer Höhe statt. In Guadalajara, Mexiko, das auf 1571 Metern über dem Meeresspiegel liegt, trifft die Mannschaft von Trainer Hong Myung-bo zunächst auf Tschechien und anschließend auf das Gastgeberland Mexiko. Wie sehr die Höhenlage Spitzensportler belasten kann, zeigt ein bekanntes Beispiel aus der Fußballgeschichte. Die brasilianische Nationalmannschaft musste einst in La Paz, der Hauptstadt Boliviens, auf 3640 Metern über dem Meeresspiegel antreten. In der Halbzeitpause saßen die Spieler mit Sauerstoffmasken in der Kabine. Dass das Thema auch auf höchster Ebene ernst genommen wird, belegt ein weiterer Vorgang. Die FIFA verhängte im Jahr 2007 ein Verbot für A-Länderspiele in Stadien, die höher als 2500 Meter liegen. Bolivien, Ecuador und andere südamerikanische Hochlandnationen protestierten jedoch scharf dagegen, woraufhin der Weltverband die Regelung bereits ein Jahr später wieder zurücknahm. Am 7. Mai bestritt der Los Angeles Football Club, kurz LAFC, das Halbfinalrückspiel des nordamerikanisch-mittelamerikanischen Champions Cup gegen Toluca. Das Stadion des mexikanischen Vereins liegt auf 2670 Metern über dem Meeresspiegel und gilt als einer der gefürchtetsten Austragungsorte des Kontinents. LAFC verlor das Spiel mit 0-4 und Trainer Mark Dos Santos sagte später, er habe gehört, dass das Stadion als Hölle bezeichnet wird. Auch der südkoreanische Fußballnationalspieler und Stürmer Son Heung-min, der für den LAFC auf dem Rasen stand, kämpfte sichtlich mit der dünnen Luft. Von Beginn an rang er nach Luft, seine Bewegungen wirkten träge. Nach einem Antritt ließ er sich von einem Gegenspieler abhängen, ohne noch einmal nachsitzen zu können. Wissenschaftliche Studien belegen, warum solche Szenen in großer Höhe häufig sind. Ab einer Höhe von 1500 Metern ist die Luftdichte um rund 10% geringer als im Flachland. Bei gleichem Atemrhythmus gelangt dabei 5% weniger Sauerstoff in den Körper. Als Reaktion darauf erhöht der Organismus die Atemfrequenz und den Herzschlag, was die Ausdauer, die Herz-Kreislauf-Funktion und die Muskelregeneration spürbar beeinträchtigt. Park Won-il, Forscher am Koreanischen Institut für Sportwissenschaft und Berater der Nationalmannschaft für die Höhenanpassung, erklärte dazu, dass der Körper in der Regel etwa 2 Wochen braucht, um sich an eine große Höhe zu gewöhnen. Entscheidend sei dabei, die Zahl der roten Blutkörperchen und den Hämoglobinwert ausreichend zu steigern, um die Sauerstoffversorgung der Muskeln trotz der geringeren Luftdichte aufrechterhalten zu können. Wie groß der Einfluss der Höhenlage ist, zeigt auch eine Forschungsarbeit, der zufolge schon 1000 Höhenmeter Unterschied dem besser adaptierten Team im Schnitt einen halben Treffer pro Spiel zusätzlich einbringen. Ab dem 18. Mai bereitet sich die südkoreanische Mannschaft im US-amerikanischen Salt Lake City im Bundesstaat Utah auf 1460 Metern Höhe vor. Das Trainingscamp ist auf rund 20 Tage ausgelegt. In der Anfangsphase stehen leichtes Dehnen und Jogging im Vordergrund. In den Ruhephasen sollen die Spieler ausreichend Flüssigkeit zu sich nehmen und Eisen sowie nährstoffreiche Kost wie rotes Fleisch essen, um den Anpassungsprozess des Körpers zu unterstützen. Ab dem 5. Trainingstag wird die Intensität schrittweise gesteigert. Park Won-il weist zudem darauf hin, dass die Höhenanpassung von Spieler zu Spieler erheblich variiert. Auch unter Profifußballern gibt es große individuelle Unterschiede, weshalb der Zustand jedes einzelnen Spielers während des Camps sorgfältig beobachtet werden muss. Ein Vertreter der Nationalelf äußerte die Erwartung, dass eine erfolgreiche Akklimatisierung der Mannschaft im Turnier einen erheblichen Vorteil verschaffen könne. Dieser Effekt ist in der Sportwissenschaft als Höhendoping bekannt. Die in der Höhe gebildeten zusätzlichen roten Blutkörperchen und das erhöhte Hämoglobin bleiben auch nach der Rückkehr ins Flachland für eine gewisse Zeit erhalten und verbessern so die Sauerstoffversorgung der Muskeln. Aus demselben Grund bereiten sich Marathonläuferinnen und Läufer vor Großereignissen regelmäßig in der Höhe vor. Für die Vorrunde ergibt sich daraus ein struktureller Vorteil für Südkorea. Der erste Gegner Tschechien sicherte sich seinen WM-Startplatz erst am 1. April durch die Playoff-Runde und konnte daher kein reguläres Vorbereitungscamp in der Höhe planen. Die FIFA wies dem tschechischen Team das Basiscamp Mansfield im US-Bundesstaat Texas zu, das lediglich 190 Meter über dem Meeresspiegel liegt. Tschechien reist somit ohne Höhenanpassung zum Spiel in Guadalajara an. Das dritte Vorrundenspiel gegen Südafrika findet dann in Monterrey auf 540 Metern statt. Während Südafrika zwischen einem Hochlagenspiel in Mexiko-Stadt und einem Flachlandspiel in Atlanta hin und her wechselt, bevor es nach Monterrey geht, verbringt Südkorea die ersten beiden Spiele in Guadalajara und reist erst danach weiter. Somit wirkt sich der Höhendoping-Effekt über die gesamte Gruppenphase hinweg zugunsten der koreanischen Mannschaft aus. Neben der körperlichen Anpassung gilt es, auch die veränderten Flugeigenschaften des Balls zu berücksichtigen. Durch den geringeren Luftwiderstand fliegt der Ball in der Höhe schneller und weiter. Stürmer und Mittelfeldspieler müssen ihre Schuss- und Patzstärke entsprechend anpassen, während Verteidiger und Torhüter den veränderten Aufprallpunkt des Balls präzise einschätzen müssen. Pagonier weist zudem darauf hin, dass die geringere Luftreibung dem Ball weniger Drall verleiht. Schüsse ohne Rotation, die unberechenbar abkippen, sind in der Höhe besonders wirkungsvoll. Torhüter sollten solche Bälle lieber abwehren als riskant festhalten. Hören Sie nun Asien kompakt. Dazu begrüße ich auch Sebastian Ratzer.
Hallo, liebe Hörer.
In China ist die Zahl der Eheschließungen im ersten Quartal des Jahres auf den niedrigsten Stand seit dem Corona-Lockdown-Jahr 2020 gefallen. Laut dem chinesischen Ministerium für Zivilangelegenheiten wurden zwischen Januar und März rund 1,697 Millionen Paare getraut, 6,2% weniger als im Vorjahreszeitraum. Das ist besonders bemerkenswert, da das erste Quartal wegen der langen Feiertage rund um das chinesische Neujahrsfest traditionell die beliebteste Zeit des Jahres für Hochzeiten ist.
Dabei hat es zuletzt noch Anzeichen einer Trendwende gegeben. Nach einem kontinuierlichen Rückgang über 12 Jahre von einem Rekordhoch von rund 13,5 Millionen Eheschließungen im Jahr 2013 bis auf 6,1 Millionen im Jahr 2024 war die Zahl der Trauungen im vergangenen Jahr auf 6,76 Millionen gestiegen, was einem Plus von rund 10,8% entspricht. Die neuen Zahlen lassen jedoch Zweifel daran aufkommen, ob diese Erholung von Dauer ist.
Die chinesische Regierung hat eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, um Heiraten und Geburten zu fördern. So können Paare seit Mai des vergangenen Jahres ihre Ehe landesweit anmelden, unabhängig vom gemeldeten Wohnsitz. Diese Regelung zeigte besonders in Städten mit hohem Zuzug von Wanderarbeitern Wirkung. Zudem bieten lokale Behörden verlängerten Hochzeitsurlaub, Geldprämien, Konsumgutscheine sowie gelockerte Vorschriften für Hochzeitsveranstaltungen an.
Trotz dieser Bemühungen setzt sich der demografische Niedergang fort. Im vergangenen Jahr kamen in China lediglich 7,92 Millionen Kinder zur Welt, der niedrigste Stand seit Gründung der Volksrepublik im Jahr 1949 und mehr als 10 Millionen weniger als auf dem Höchststand im Jahr 2016. Die Gesamtbevölkerung schrumpfte damit zum vierten Mal in Folge. Bereits 2023 hatte Indien China mit rund 1,42 Milliarden Einwohnern als bevölkerungsreichstes Land der Welt abgelöst. Sinkende Geburtenzahlen und eine alternde Gesellschaft dürften das Arbeitskräfteangebot verringern, die Renten- und Gesundheitssysteme belasten und das Wirtschaftswachstum bremsen.
In Ostasien verdrängt die Katze zunehmend den Hund als beliebtestes Haustier. Laut einer Regierungserhebung überstieg in Taiwan die Zahl der Hauskatzen im vergangenen Jahr erstmals die der Haushunde von 1,3 Millionen im Jahr 2023 auf 1,7 Millionen, was einem Anstieg von rund 33% entspricht. In China sind Katzen bereits seit 2021 häufiger als Hunde und in Japan sogar schon seit über 10 Jahren. Über diesen Trend berichtete der US-Sender CNN.
Südkorea bildet noch eine Ausnahme, doch auch hier wächst die Zahl der Katzenhalterinnen und Halter seit der Corona-Pandemie spürbar. Experten sehen in diesem Trend einen Spiegel der gesellschaftlichen Veränderungen in der gesamten Region.
Als Hauptgrund nennen Fachleute die Lebensrealität in dicht besiedelten Großstädten. Viele Menschen in Ostasien leben auf engem Raum, arbeiten lange und haben wenig Zeit für ausgedehnte Spaziergänge. Katzen kommen damit besser zurecht als Hunde. Alan Chong aus Hongkong sagte gegenüber CNN, in der Stadt sei es schlecht einfacher, eine Katze zu halten. Hunde müssten regelmäßig nach draußen, doch dafür fehle den meisten Menschen heute die Zeit.
Eng damit verbunden ist der demografische Wandel in der Region. Sinkende Geburtenraten, wachsende Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt, stagnierende Löhne und hohe Wohnkosten veranlassen junge Menschen, Ehe und Elternschaft aufzuschieben. Paul Wong, klinischer Psychologe an der Universität Hongkong, erklärte gegenüber CNN, dass sich immer mehr Menschen bewusst gegen Kinder entscheiden. Ein Haustier übernehme dabei mitunter eine ähnliche emotionale Rolle wie ein Kind.
Hinter dem Katzentrend steckt auch ein wachsendes Einsamkeitsproblem in den Städten. Die Stadt Seoul plant, in den nächsten 5 Jahren umgerechnet rund 327 Millionen US-Dollar zur Bekämpfung von Einsamkeit einzusetzen. In China wurde eine App populär, über die sich Nutzerinnen und Nutzer täglich gegenseitig melden, um zu zeigen, dass es ihnen gut geht.
Diese Entwicklung treibt auch den Heimtiermarkt an. In einem Bericht aus dem Jahr 2024 prognostizierte Goldman Sachs, dass der chinesische Heimtiernahrungsmarkt bis 2030 auf 12 Milliarden US-Dollar anwachsen könnte. In Südkorea verkauft ein Online-Shop im Jahr 2023 mehr Kinderwagen für Haustiere als für Kleinkinder. Die Katze ist damit mehr als nur ein neues Modehaustier. Sie ist zum Spiegel des Wandels geworden, den das Stadtleben, die Einsamkeit und die veränderten Familienstrukturen in Ostasien hinterlassen.
Der indische Premierminister Narendra Modi hat seine Bevölkerung zu einem breiten Bündel an Sparmaßnahmen aufgerufen, um die Energiekrise infolge des andauernden Nahostkonflikts zu bewältigen. Bei einer Veranstaltung in Neu-Delhi appellierte Modi, die während der Corona-Pandemie eingeführte Heimarbeit im Sinne des nationalen Interesses wieder aufzunehmen und Meetings soweit möglich online abzuhalten. Hintergrund ist die seit über 70 Tagen andauernde Blockade der Straße von Hormuz, die Indiens Energieversorgung erheblich unter Druck setzt.
Modi fordert Unternehmen auf, Güter verstärkt per Bahn zu transportieren, und bat die Bevölkerung, öffentliche Verkehrsmittel wie die U-Bahn häufiger zu nutzen, sowie auf Fahrgemeinschaften und Elektrofahrzeuge zu setzen. Darüber hinaus rief er dazu auf, ein Jahr lang auf nicht notwendige Goldkäufe zu verzichten und Auslandsreisen zu verschieben, um den Abfluss von Devisen zu begrenzen. Landwirten empfahl er, den Einsatz chemischer Düngemittel zu halbieren und stattdessen auf natürliche Anbaumethoden zu setzen.
Die Aufrufe des Premierministers kommen zu einem heiklen Zeitpunkt. Inländische Raffinerien haben die Kraftstoffpreise bislang noch nicht erhöht, doch wird eine Anhebung in den nächsten Tagen erwartet. Das wachsende Handelsdefizit sowie eine Abschwächung des Exportwachstums, die durch steigende Energie-, Gold- und Silberpreise bedingt ist, haben Modi nach Einschätzung indischer Medien zu diesem ungewöhnlich direkten Schritt veranlasst. Andere Länder hätten solche Schritte bereits unternommen, Indien sei in der Angelegenheit bislang zurückhaltender gewesen.
Modi appellierte auch an den Patriotismus seiner Landsleute. Die genannten Maßnahmen seien nicht nur im persönlichen Interesse jedes Einzelnen, sondern auch Ausdruck einer Verantwortungspflicht gegenüber dem Land. Zudem empfahl Modi, den Speiseölverbrauch zu halbieren. Das sei für die Energiebilanz und die Gesundheit gleichermaßen gut.
Das war's wieder mit Asien kompakt.
Tschüss, bis nächsten Dienstag.
Im Jahr 1443 schuf König Sejong der Große, der von 1418 bis 1450 über Joseon herrschte, ein neues Schriftsystem. Die neue Schrift umfasste 28 Zeichen. 3 Jahre später ließ der König sie offiziell verkünden, mit dem Wunsch, dass alle Menschen sie leicht erlernen und im Alltag bequem nutzen könnten. Das System trägt den Namen Hunmin-Jeong-eum, was so viel bedeutet wie die richtigen Laute zur Unterweisung des Volkes. Rund 480 Jahre später entstand ein weiteres Schriftsystem, diesmal für blinde Menschen. Park Du-seong mit dem Ehrennamen Song-am, geboren 1888, arbeitete jahrelang daran, eine koreanische Brailleschrift zu entwickeln. Im Jahr 1926 vollendete er das Hunmin-Jeong-eum, eine koreanische Punktschrift, die auf 6 Punkten basiert. In Anlehnung ans Siedlungswerk trägt auch Park Du-seongs Schrift den Titel »Die richtigen Laute zur Unterweisung der Blinden«. Anlässlich des 100. Jahrestags der Verkündung dieser Schrift zeigt das Kulturzentrum König Sejong im südkoreanischen Jeju in der Provinz Gyeonggi ab dem 15. Mai eine Sonderausstellung mit dem Titel Hunmin-Jeong-eum und Hunmin-Jeong-eum. Die Ausstellung beleuchtet beide Schriftsysteme und die Menschen dahinter. Im Bereich zum Hunmin-Jeong-eum sind historische Werke zu sehen, darunter das Dongguk Samgang Hengsildo, eine illustrierte Sammlung von Geschichten über vorbildliche Loyalität, Pietät und Tugendhaftigkeit, Werte, die im konfuzianisch geprägten Joseon als gesellschaftliches Fundament galten. Das Werk geht auf das ja im Jahr 1434 erstmals erschienene Samgang Hengsildo zurück. Ursprünglich wurde es mit Bildern versehen, damit auch des Lesens unkundige Untertanen die Inhalte verstehen konnten. Nach der Einführung des Hunmin-Jeong-eum entstanden Ausgaben mit koreanischen Texten. Ebenfalls ausgestellt wird das Worin Seokbo, ein buddhistisches Werk, das den berühmten Anfangssatz Narad Malsami enthält, die erste überlieferte Zeile des Hunmin-Jeong-eum in koreanischer Übersetzung. Der Bereich zum Hunmin-Jeong-eum widmet sich dem Leben und Wirken von Park Du-seong. Der in Incheon geborene Park Du-seong war der einzige koreanische Lehrer an der von der japanischen Kolonialverwaltung gegründeten Blindenbildungsanstalt Jaesaengwon. Dort unterrichtete er mehr als 20 Jahre lang blinde Schülerinnen und Schüler. Die Entwicklung einer koreanischen Punktschrift widersprach damals der Sprachassimilierungspolitik der japanischen Kolonialverwaltung. Park ließ sich davon nicht abhalten und setzte seine Forschungen fort. An seine Schülerinnen und Schüler richtete er einst die Worte, »Ihre Augen mögen zwar dunkel sein, doch ihr Herz darf nicht verdunkelt sein. Wer nicht lerne, so Park Du-seong, dem werde auch das innere Fenster.« In der Ausstellung sind unter anderem die originale Punktschrifttabelle des Hunmin-Jeong-eum sowie ein Tagebuch, in dem Park Du-seong von 1926 bis 1954 seine Arbeit dokumentierte, sowie Unterlagen der Vereinigung für Blindenarbeit in Joseon zu sehen. Zu sehen ist auch die 88. Ausgabe des Punktschriftnachrichtenblatt Chokbul aus dem Juli 1949, das Park Du-seong für blinde Bewohnerinnen und Bewohner von Incheon herausgab. Von dieser Publikation, die von 1947 bis zum Ausbruch des Koreakriegs im Jahr 1950 erschien, ist heute nur noch diese Ausgabe erhalten. Dass ausgerechnet diese Ausgabe die Nachricht vom Tod des Unabhängigkeitskämpfers Kim Gu enthält, macht sie zu einem doppelten Zeitdokument, der Geschichte der Blindenschrift und der koreanischen Unabhängigkeitsbewegung zugleich. Die Ausstellung ist bis zum 19. Juli kostenfrei zugänglich, montags ist sie geschlossen. Das war das Programm Kreuz und Quer durch Korea. Zuletzt hören Sie noch das Lied Reasons for Confession, gesungen von Lee Mu-jin. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss, bis Donnerstag. Oh,
백인 안젤러려워 내 맘을 멋있게 전하고 싶어 고민했어 수많은 바람 끝엔 너에게 할 말을 정했어 가장 솔직하고 감동적인 말 너에게 서운하지 않을 이유를 못 찾았어 내 일상 내 모든 마음은 너라서 그땐 오늘도 정말 예쁘네요 빛나죠 곁에서 부디 영원처럼 수백 번 연습하며 오늘을 기다려왔어 어쩌면 어설픈 말들일지라도 그댈 내일 더 사랑할 거란 것 그게 내 정혼할 이유 그 영의 이유 마침내 전한 내 고백 조금은 수줍어도 굳게 잡은 손 놓지 않기로 약속 마지막까지도 꼭 함께하기로 마지막 마지막까지도 너에게 전혀하지 않을 이유를 못 찾았어 내 일상 내 모든 나오는 너라서 그땐 오늘도 정말 예쁘네요 빛나죠 곁에서 부디 영원처럼 수백 번 연습하며 기억서 찬란함이 온통 너란 거 그땐 오늘도 정말 예쁘단 거 전부야 너무나 당연한 이유가 난 이제 뒤에 둔 모든 말을 꺼내뒀어 항상 내 맘 한켠 담아뒀던 거고 그땐 내일도 아름다울 거란 거 그게 내 가장 훈한 이유 그저 너란 이유
Alltagskoreanisch Plus. Jetzt heißt es wieder Koreanisch lernen mit koreanischen Fernsehserien. Herzlich willkommen zu Alltagskoreanisch Plus mit Alexandra Lottje. Hier lernen wir mit einem Ausschnitt aus der beliebten KBS-Serie Once Again zu Deutsch auf ein neues, aus dem Jahr 2020 eine praktische Redewendung für den Alltag. Unser Ausdruck des Tages ist teuer mallo. Teuer mallo heißt auf Deutsch je nach Kontext entweder so viel wie ganz meinerseits oder und ich erst. Hören wir uns das anhand einer Szene aus der Serie Once Again einmal an. Kyujin und Nahi sind nun zwar geschieden, müssen aber aufgrund äußerer Umstände weiter unter einem Dach leben. Hierzu schließen sie einen Vertrag als Mitbewohner ab.
계약 기간은 이 집이 팔리는 그 순간까지. 이 없으시죠, 송나희 씨?
네, 이 없습니다.
그럼. 자. 그러면 앞으로 잘 부탁드립니다. 하우스메이트.
최야말로.
Als Kyujin am Ende sagt, ich freue mich auf ein gutes Zusammenwohnen, antwortet Nahi mit Toya Mallo, ganz meinerseits.
Toya Mallo.
Toya Mallo.
Toya Mallo.
Bei Toya Mallo handelt es sich um die höfliche Form, oft wird auch noch ein Jo angehängt. Nicht höflich sagt man Naya Mallo. Zum einen kann man diesen Ausdruck verwenden, wenn man vermitteln möchte, dass man das Gleiche wie das Gegenüber empfindet. Kamsahamnida. Toyamallo. Vielen Dank. Ich habe zu danken. Mianhamnida. Toyamalloyo. Es tut mir leid. Mir auch. Hören wir hierzu einmal eine Beispielkonversation, in der sich beide Seiten gegenseitig danken.
감사합니다.
저야말로.
감사합니다.
저야말로. 감사합니다.
저야말로.
감사합니다.
저야말로.
Oder man kann damit sagen, dass das, was das Gegenüber gesagt hat, für einen selbst viel mehr gilt. 뭐가 문제야? 저야말로 모르겠습니다. Was ist das Problem? Das weiß ich doch auch nicht. Hören Sie auch dies noch einmal als Beispielkonversation.
뭐가 문제야?
저야말로 모르겠습니다.
뭐가 문제야?
저야말로 모르겠습니다. 뭐가 문제야?
저야말로 모르겠습니다.
뭐가 문제야?
저야말로 모르겠습니다.
Das war's von Alltagskoreanisch Plus für heute. Nun wissen Sie, wie Sie Toyamallo einsetzen können. Am Mikrofon war Alexandra Lottje. Bis zum nächsten Mal.
Literatur zum Hören. Seien Sie gegrüßt, liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen zu unserer Sendereihe Literatur zum Hören, in der wir Ihnen interessante Werke und Autoren der koreanischen Literatur vorstellen. Am Mikrofon begrüßt Sie Jan Dirks. Heute beschäftigen wir uns mit der Geschichte When I'm 64 von Lee Chung-hae aus dem Jahr 2004. Ja, richtig. Ich hatte doch dieses braun gestreifte Hemd mit mittellangen Ärmeln und geradem Ausschnitt. Es würde herbstlich aussehen, perfekt für diese Jahreszeit. Aber wo war es bloß? Lee Chung-haes Erzählung When I'm 64 beginnt damit, dass die Studentin Yeon etwas zum Anziehen sucht. In einem alten Koffer findet sie schließlich das Hemd, nach dem sie sucht. Doch da ist noch etwas, in Plastik eingewickelt. Ich sah, dass sich in der dünnen, durchsichtigen Plastiktasche einige Dinge befanden. Taschentücher, ein paar Notizen und Make-up-Muster. Ich öffnete die Tasche. Die Erinnerung schoss durch mich hindurch. Ich schüttete den Inhalt der Tasche aus. Es gab zwei Taschentücher, die einen bestimmten Geruch verströmten. Es war der Geruch meiner Großmutter. Es war nicht der Gestank von Schweiß, sondern eine Mischung von Gerüchen, die für ältere Leute typisch sind. Ich wurde an die kleine, gebeugte alte Frau in einfachem Leinenkleid erinnert, die Taschentücher an einem Straßenstand vor dem Shincheongdong-Markt verkaufte. Ich öffnete die Notizen. Darauf befanden sich die Privatadressen ihrer Kinder. Notizen, die sie während der Messe gemacht hatte, ihre persönlichen Daten und die Kontaktnummer, die mein Onkel ihr für den Fall aufgeschrieben hatte, dass sie sich verlaufen hätte. Die Zettel verschiedener Größe waren alle mehrfach gefaltet. Die kosmetischen Proben, deren Verfallsdatum lange zurücklag, rochen verdorben. Ich überlegte, ob ich sie wegwerfen solle, steckte sie aber wieder in die Plastiktasche. Das Zeug der Großmutter würde ohnehin bald verschwinden. Ich wollte dieses Verschwinden nicht noch beschleunigen. Jens Großmutter hat das kleine Mädchen praktisch aufgezogen, während ihre Tochter bei der Arbeit war. Sie kümmerte sich auch um den Haushalt. Aber das Herz der alten Frau war doch immer bei ihrem Sohn und dessen Familie. Wann immer sie auf etwas Leckeres oder Wertvolles stieß, verwahrte sie es sorgfältig und gab es nur heimlich den Kindern ihres Sohnes. Deshalb ärgerten sich Jähn und Jähns Mutter über die alte Frau. Aber als die Großmutter zu gebrechlich wurde, um ein normales Leben zu führen, wurde sie ins Pflegeheim geschickt. Sie wurde praktisch von ihrer Familie weggeworfen, wie alte Kleider, die man eben in einen kaputten Koffer stopft. Jähn stopft die Plastiktüte in ihren Rucksack und zieht das Hemd an. Abends hat sie eine Lerngruppe an der Uni, kann sich aber überhaupt nicht konzentrieren. Also holt sie die Plastiktüte hervor und daraus einen Zettel, auf dem die Adresse ihres Onkels, die Hochzeitstermine ihrer Cousins und das Begräbnisdatum ihres Großvaters stehen. Da entdeckt sie ein größeres Stück Papier mit der Aufschrift »Gebet für einen guten Tod«. Ich huldige deinem letzten Atemzug und bitte dich, meinen letzten Atemzug zu empfangen. In diesem Augenblick weiß ich nicht, ob ich meine Weisheit freien Herzens nutzen kann, wenn ich diese Erde verlasse. So biete ich dir von nun an all die Schmerzen und Leiden meines Lebensendes. Großmutter hätte nicht einmal mit der Weisheit anderer überleben können, geschweige denn mit ihrer eigenen. Ich war leicht schockiert bei dem Gedanken, dass selbst meine wenig gebildete Großmutter sich so schön auf ihren letzten Moment vorbereitet hatte, damals, als sie noch bei klarem Verstand gewesen war. Mein Herz sank tief, als ich zum ersten Mal in meinem Leben an meinen eigenen letzten Moment dachte. Jähn isst mit ihrem Freund Hosu zu Mittag und trinkt billigen Kaffee. Sie will nicht in die stickige Bibliothek zurück. Spontan ruft sie ihre Mutter an und fragt sie nach dem Weg zum Pflegeheim der Großmutter. Gemeinsam mit ihrem Freund fährt sie mit der U-Bahn und dann mit dem Bus in ein Viertel, das sie in ihrem Leben noch nie gesehen hat. Das Pflegeheim befindet sich am Rande der Stadt. Im Bus denkt Jähn an all die Jahre, in denen sich ihre Großmutter um sie gekümmert hat, während ihre Mutter auf der Arbeit war. Ich hatte Mama nur gefragt, wie man zum Pflegeheim kommt und nicht genau, wo es sich eigentlich befindet. So weit bin ich von meiner Großmutter entfernt aufgewachsen, genauso weit entfernt wie die Lebenden und die Toten. Nein, vielleicht noch weiter entfernt, obwohl sie ja noch nicht tot war und obwohl ich die längste Zeit mit ihr verbracht hatte, bis ich 20 wurde. Der Busfahrer drehte das Radio lauter. Eine vertraute Melodie. Give me your answer, fill in a form. Ich sang mit. Paul McCartneys typische Aussprache. Wie hieß das Lied doch gleich? When I'm 64, richtig. Ich ahmte McCartneys Aussprache nach und dachte über die Worte nach. When I get older, losing my hair, many years from now, will you still be sending me a valentine, birthday greetings, bottle of wine? Die Worte hatten mich hart getroffen. Ich wollte Hosu am liebsten gleich aufwecken und ihm genau diese Fragen stellen. Wenn ich älter werde und in vielen Jahren meine Haare verliere, schickst du mir dann immer noch eine Valentinskarte, Geburtstagsgrüße, eine Flasche Wein? Sie steigen aus. Hosu, der gar nicht genau weiß, wen Yeon eigentlich besuchen will, wartet draußen, während sie das Gebäude betritt. Ich verließ den Empfangsraum, konnte aber die Treppe zum zweiten Stock nicht finden. Ich ging an mehreren Zimmern vorbei. Die meisten von ihnen gehörten männlichen Bewohnern und verströmten den abgestandenen Geruch alter Männer. Ein breiter Vinylperlenvorhang war an die Tür gehängt, damit die kühle, klimatisierte Luft nicht entweichen konnte. Aber nachdem er von so vielen Menschen berührt worden war, sah er klebrig und schmutzig aus. Ein Mitarbeiter, der einen Lebensmittelwagen schob, sah mich und sagte mir, wohin ich gehen sollte. Der Grund, warum ich die Treppe nicht hatte finden können, war, dass sich unten und oben Türen befanden, um die Senioren mit Demenz zu schützen. Als ich die Treppe hinaufging, wurde ich von einem Gestank überwältigt, der den Geruch von Desinfektionsmittel durchbrach. Es war der zähe, alles durchdringende Geruch von Fäkalien. Mich schauderte am ganzen Körper. Ich erinnerte mich an ein Gespräch zwischen meiner Mutter und meiner Tante. Sie waren nicht in der Lage, ein Minimum an Toleranz gegenüber dem Geruch von Exkrementen aufzubringen, der von jemand anderem als mir stammte, selbst wenn es sich um ein Familienmitglied handelte. Dass es der Kot eines alten Menschen war, erschien ihnen umso unerträglicher. Die letzten Tage der Großmutter in unserem Haus hatten etwas mit diesem Geruch zu tun. Damals stieß sie mit einem Furz nur ein kleines bisschen Stuhl aus, aber selbst die kleinste Spur des Geruchs hinterließ unauslöschliche Spuren im Haus, und Mama und ich schrien vor Ekel und Verzweiflung. Ich erreichte nun das Büro im zweiten Stock. Eine Frau in Krankenschwesteruniform führte mich in das letzte Zimmer. 7 oder 8 alte Frauen lagen dort auf den Betten. Sie trugen alle die gleichen T-Shirts und Pyjama-Hosen, so dass ich nicht sagen konnte, wer von ihnen Großmutter war. Die Pflegerin bemerkte, dass es mir schwer fiel, Großmutter zu erkennen, und zeigte auf das Bett am Fenster. Großmutter war so dünn und klein, als wolle sie einfach im Bett verschwinden. Sie trug schon die kleinsten Kleider, aber die waren immer noch zu groß für sie. In dieser übergroßen Kleidung sah Großmutter nicht mehr menschlich aus. Sie sah aus wie eine Maus, die in einer Falle gefangen ist. Die Pflegerin rüttelte sie. »Ihre Enkelin ist hier, um sie zu sehen.« Sie sagte mir, ich solle sie noch ein wenig weiter rütteln, um sie aufzuwecken. »Großmutter!« Ich schüttelte sie heftig. Ihr Zahnersatz war unter das Kissen gefallen. Frisch Erbrochenes hatte sich unter ihrer Wange angesammelt. Ich war erschüttert, so dass ich einen Schritt zurücktrat. Ich konnte es nicht abwischen. Ich wusste nicht einmal, wie ich das hätte tun sollen. Ich winkte die Pflegerin herbei. Ihre Großmutter kann nur noch Brei essen. Die Prothesen rutschen immer wieder heraus, weil sie zu groß sind. Sie hat sie gern im Mund, also lassen wir sie drin, aber sie fallen immer wieder heraus, erklärte sie. Wir haben versucht, neue Prothesen für sie zu bekommen, bevor wir sie hierher gebracht haben, aber der Zahnarzt sagte, es sei zu schwierig für sie, antwortete ich. Ah so? Na, dann sollten wir sie weglassen. Der Zahnersatz ist jetzt eigentlich unbrauchbar. Sie sollte lernen, ohne zu leben. Großmutter hörte unserem Gespräch mit kaum geöffneten Augen zu. Großmutter, ich bin hier. Ich bin es, Yeun. Ich hatte nicht den Eindruck, dass sie mich erkannte. Großmutter, ich bin's, Yeun. Erinnerst du dich, wie du dich früher um mich gekümmert hast? Rief ich. Da öffnete sie leicht die Augen und schenkte mir sogar ein kleines Lächeln. Ich streichelte einige Minuten zärtlich ihre Hand, bevor ich ihr half, sich wieder hinzulegen. Da wurde mir klar, dass ich nichts mehr tun konnte. Großmutter, ich werde jetzt gehen. Ich werde dich wiedersehen, sagte ich. Yeun verlässt das Pflegeheim und fährt mit Hosu im Bus nach Hause. Ein Bild blitzte in meinem Kopf auf. Ich im Schaukelstuhl, strickend, und Hosu silberhaarig beim Rasenmähen. Würde ich später wie Großmutter in einem Pflegeheim auf einem Bett liegen, im Krankenhaus-Pyjama und auf den Tod wartend? Ich konnte deutlich sehen, wie ich eine Windel trug und meine beiden knochigen Beine sich krümmten. »Lass uns keinen Reichtum anhäufen, wir könnten ihn sowieso nicht mitnehmen, wenn wir sterben«, sagte ich. »Warum nicht? Wir sollten so viel Geld wie möglich verdienen«, antwortete Hosu. »Wir können weder Geld noch Kleidung mitnehmen, nicht einmal einen Zahnersatz.« »Überhaupt nichts? Nicht mal einen Zahnersatz?« »Nichts. Nur unsere nackten Körper.« Hosu starrte mich mit offenem Mund an. Das war Literatur zum Hören. Vielen Dank und bis nächste Woche, sagt Jan Dirks.
Das deutschsprachige Programm von KBS World Radio können Sie täglich auf analoger Kurzwelle empfangen. Und zwar von 20 bis 21 Uhr Weltzeit, UTC, auf der Frequenz 3955 kHz. Im Internet hören Sie das deutsche Programm rund um die Uhr, aktualisiert wird täglich um 11 Uhr UTC. Die Internetadresse lautet world.kbs.co.kr/German. Für Empfangsberichte, Fragen und Anregungen schreiben Sie bitte an folgende Adresse: KBS World Radio, German Service, Seoul, Korea. Hörer in Deutschland können auch unsere kostenfreie Faxverbindung nutzen. Die Nummer lautet 0800 181 7108 oder schicken Sie eine E-Mail an german@kbs.co.kr. Wir danken für Ihr Interesse und freuen uns auf Ihre Reaktion.